Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Steuerberater und Partner an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie begrüßen zu unserem Tax Update Mai. Heute mal ein paar Tage später, es ist geschuldet der Steuererklärungsfrist vom 30.04. Da haben wir uns mal ein paar Tage rausgenommen, um da entsprechend alles erfolgreich und fristgerecht zu übermitteln. Das haben wir auch gemacht, deshalb sind wir jetzt heute mal ein paar Tage später dran. Nichtsdestotrotz haben wir vor der, sag ich mal, politischen Sommerpause, die jetzt auch bald ansteht, einige Themen dabei. Also es ist viel passiert und das kann ich natürlich und will ich natürlich nicht alleine vorstellen. Deshalb habe ich Verstärkung mitgebracht. Dann schaue ich erstmal über den Tisch Richtung Frank Schöner, Partner, Steuerberater aus München angereist. Grüß dich, Frank.
Gute Philipp, freut mich wieder hier zu sein.
Freut mich auch, dass du dabei bist. Schön, dass du angereist bist und dann mit einer kleineren oder kürzeren Anreise, hat aber ein bisschen länger gebraucht wegen diversen Baustellen, unser Umsatzsteuerexperte und Steuerberater aus Frankfurt, der Alexander Seidel. Grüß dich, Alex.
Grüß dich, Philipp.
Auch schön, dass du dabei bist. Und dann starten wir direkt in die Steuerpolitik. Da haben wir einiges dabei. Wie gesagt, die Sommerpause steht demnächst an. Deshalb werden jetzt noch einige Sachen auf den Tisch gehauen, die natürlich auch noch umgesetzt werden sollten. Und da starten wir mal mit dem Konzeptpapier Steuerreform von der CDU-CSU. Da sind nämlich tatsächlich ganz spannende Sachen dabei, die grundsätzlich wahrscheinlich alle von unseren Hörern betreffen. Beziehungsweise sind jetzt nicht alle, aber viele. Und zwar wird vorgeschlagen, dass der Solidaritätszuschlag komplett wegfallen soll. Dafür soll dann entsprechend der Spitzensteuersatz oder der Reichensteuersatz erhöht werden. Und generell soll es eine Erhöhung des Grundfreibetrags um 1.000 Euro geben. Und der Spitzensteuersatz von 42% soll beispielsweise erst ab 85.000 statt aktuell 70.000 greifen. Das sind so ein paar Themen, die jetzt gefordert werden. Das muss natürlich auch alles finanziert werden. Da komme ich gleich noch zu, weil das könnte ein bisschen problematisch werden. Aber das sind schon mal so Themen, die jetzt auf den Tisch gehauen wurden und schauen wir mal, ob das jetzt vor der Sommerpause dann umgesetzt wird. Viel spannender war allerdings eine Aussage von unserem Finanzminister Herrn Klingbeil, der jetzt gefordert hat, das wurde auch wohlwollend erstmal zur Kenntnis genommen, dass die strafbefreiende Selbstanzeige abgeschafft werden soll. Also ab bestimmten Beträgen soll es nicht mehr möglich sein, strafbefreiend Selbstanzeige zu stellen. Das heißt, in den Fällen kann man dann auch schon direkt mit einer Haftstrafe rechnen. Das soll ein Stück weit in die Richtung gehen, dass das generell verschärft wird, um halt diese Motivation der Steuerhinterziehung möglichst gering zu halten. Und das wäre dann ein Schritt in die Richtung, dass das eben komplett abgeschafft wird. Schauen wir mal, ob das kommt. Genau, jetzt mit der Finanzierung hatte ich eben schon gesagt, das könnte etwas schwierig werden, weil ein Punkt, wie man überlegt hat, diese ganze Steuerreform zu finanzieren, war nämlich Mehreinnahmen aus der Erbschaftssteuer zu generieren, weil man damit gerechnet hat, dass das Urteil aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht jetzt zeitnah kommen wird. Das war ja im Jahresbericht des Bundesverfassungsgerichts auch angekündigt, dass 2026 die Entscheidung kommt. Jetzt ist allerdings durchgesickert und die Bundesregierung hat jetzt hier eine Information bekommen, dass Karlsruhe hier frühestens erst gegen Ende des Jahres das Urteil besprechen wird und auch veröffentlicht wird. Deshalb, das mit der Finanzierung könnte dann erstmal schwierig werden. Da müssen wir uns tatsächlich noch ein Stück weit gedulden. Was aber schon beschlossen wurde, beziehungsweise was jetzt beschlossen werden soll am 8.5., wir nehmen jetzt heute am 6.5. auf, von daher es dauert nur noch wenige Tage, wir gehen davon aus, dass es durchgeht. Der Bundesrat soll nämlich dem Gesetz am 8.5. dann auch zustimmen, ist einerseits der Tankrabatt, der jetzt beschlossen wurde und ab 1. Mai greifen soll, beziehungsweise auch schon greift, von 14,4 Cent pro Liter, soll nämlich die Energiesteuer gesenkt werden. Und dann gibt es noch ein paar andere Themen, die grundsätzlich erfreulich für die Arbeitnehmer sind. Sorgt aber für Kritik auf Seiten der Arbeitgeber. Es soll eine Steuerbefreiung von einer 1.000-Euro-Prämie nach 3 Nummer 11c ESDG ermöglicht werden. Das heißt, zusätzlich zum normal geschuldeten Arbeitslohn kann der Arbeitgeber 1.000 Euro steuerfrei und sozialversicherungsfrei auszahlen. Das ist eine ganz schöne Geschichte für die Arbeitnehmer. Also zumindest für die Arbeitgeber, wo es dann halt im Bereich des Möglichen gibt, das auszuzahlen. Da können sich die Arbeitnehmer freuen. Und generell ein paar Themen, die wir beim letzten Mal schon angesprochen hatten. Wir hatten ja die dreijährige Befristung des 24-Grunderwerbsteuergesetz. Da hat der Bundesrat sich dafür ausgesprochen, das zeitnah fristlos zu verlängern, beziehungsweise diese dreijährige Befristung aufzuheben. Und das ist tatsächlich jetzt auch ins Gesetz aufgenommen worden. Insofern ziemlich erfreulich. Genau, die ganze Geschichte soll am 8.5. dann auch final verabschiedet werden. Das werden wir dann wahrscheinlich bei LinkedIn dann auch nochmal in einem kleinen Post dann veröffentlichen, dass Sie da auch abgeholt sind. Und dann können Sie sich, wie gesagt, auf diese Punkte schon freuen bzw. darauf vorbereiten. Dann starten wir von der Steuerpolitik direkt in medias res, gehen ins Fachliche. Und da hat uns der Frank aus dem Verfahrensrecht was Spannendes für die kommenden Betriebsprüfungen mitgebracht.
Ja, also ob das jetzt so spannend ist, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall einen Entwurf einer neuen Außenprüfungsverordnung, hat das BMF jetzt veröffentlicht zur Diskussion. Und das Ganze soll die alte Betriebsprüfungsordnung 2000 ersetzen. Also damit schon mal die erste Neuerung, nämlich der Name des Ganzen. Und damit ist auch klargestellt, dass diese Verordnung alle Außenprüfungen erfassen soll und nicht nur gewerbliche Betriebsprüfungen. Ja, was berücksichtigt diese Verordnung? Insbesondere Anwendungen der Neuerungen in den vergangenen Jahren in der Abgabenordnung zur Durchführung der Außenprüfung, insbesondere die Regelungen, in denen eine Beschleunigung angestrebt wird. Offen gestanden ist da bei unserer Praxis noch nicht viel angekommen, aber
das kann man so sagen,
wir
ja.
Hoffen da mal drauf, dass das zeitnäher künftig alles passiert. Ja, und darüber hinaus gibt es beim Aufbau und der Gliederung der Verordnung Neuerungen. Man hat das eben jetzt hier neu gefasst. Und insbesondere gibt es auch Neuregelungen zur Zusammenarbeit zwischen den Landesfinanzbehörden und dem Bundeszentralamt für Steuern. Alles sehr umfangreich, gibt ein paar neue Aspekte. Man sollte sich auch intensiv damit beschäftigen, um insbesondere auch die Rechte in Außenprüfungen zu kennen. Und jetzt müssen wir aber erstmal abwarten, was hier noch an Änderungen kommt, bis das Ganze final ist.
Genau, das beobachten wir, nehmen wir dann natürlich auch gerne wieder auf. Aber erstmal besten Dank für den kurzen Überblick. Und wie gesagt, wie der Frank das schon gesagt hat, beschäftigen Sie sich damit, wenn Sie mit Betriebsprüfungen öfter zu tun haben. Und das werden wir alle in Zukunft viel öfter, wie wir vermuten. Insofern darauf vorbereiten. Dann schwenken wir die Farbe auf Orange, gehen in die Umsatzsteuer. Da hat uns der Alex, ich will nicht sagen anderthalb Themen mitgebracht, aber 1, irgendwas Themen. Eine kurze Neuigkeit vom EuGH bezüglich eines Urteils, was wir in den letzten Folgen schon mal besprochen haben. Und dann hast du noch ein zweites Thema, deshalb würde ich dir direkt den Staffelstab rüberwerfen.
Vielen Dank, Philipp. Dann beginne ich auch mit dem halben Thema, so wie du es genannt hast. Und zwar der Überprüfung eines EuGH-Urteils zum Vorsteuerabzug. Wie Sie sich als aufmerksame Hörer unseres Podcasts ganz sicher erinnern, haben wir zuletzt ein EuGH-Urteil vorgestellt, in dem entschieden wurde, dass ein Vorsteuerabzug auch ohne Rechnung vorgenommen werden kann. Zumindest für die Fälle, in denen die Rechnung zwar im Erklärungszeitraum noch nicht vorlagen, aber noch vor Abgabe der Erklärung beim Leistungsempfänger eingehen. Übersetzt also, wenn im Mai eine Leistung an Sie erbracht wird und hierfür erst Anfang Juni die Rechnung eingeht, könnten Sie den Vorsteuerabzug aus dieser Leistung bereits in der UstVA für Mai geltend machen und müssten hierfür nicht erst die UstVA für Juni abwarten. Aus umsatzsteuerlicher Sicht ein wildes Urteil, insbesondere wenn sich dann herausstellen sollte, dass künftig nur auf den Zeitpunkt der erbrachten Leistung abzustellen wäre und somit das Rechnungseingangsdatum in den Hintergrund rücken würde. Dies sah die Generalanwaltschaft des EuGH genauso, sodass nunmehr das Urteil beim EuGH auf dem Prüfstand steht und solange das genannte Urteil, das im Februar verkündet wurde, überprüft wird, entfaltet dieses auch keine Wirkung. Heißt für Sie also, bitte weiterhin Vorsteuerbeträge erst berücksichtigen, wenn tatsächlich auch die Rechnungen auf Ihrem Tisch liegen bzw. elektronisch bei Ihnen eingegangen sind. Heißt für uns, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, kommen wir unserem Mitteilungsbedürfnis hierzu gerne erneut nach.
Ich wage mal die Prognose, dass der EuGH dieses Urteil kassieren wird. Aber schauen wir mal.
Ja, das vermutet man auch, einfach weil dann doch die Ansicht in der Vergangenheit vom EuGH anders vertreten wurde und das dann insgesamt einen Widerspruch darstellen würde zur bisherigen Rechtsprechung. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, Frank.
Schauen wir mal. Vor allem schauen wir mal, wie lange das dauert, bis dann diese Überprüfung abgeschlossen ist. Dann kannst du auch gerne direkt mit dem zweiten Thema weitermachen, Alex.
Genau, und hier ist nun das Bundesfinanzministerium tätig geworden in Form eines Schreibens, das Ende März veröffentlicht wurde. Und das BMF hat im Anwendungserlass nun aufgenommen, dass für unentgeltliche Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferung nicht in Frage kommt. Wie Sie wissen, galt dies zuvor lediglich für Ausfuhrlieferungen in Drittländer, wie dies auch im Gesetz in § 6 Absatz 5 USTG sehr, sehr unmissverständlich nachzulesen ist. Bei Ausfuhren hatte der BfH bereits vor Jahren entschieden, dass die Entnahme eines Gegenstands aus dem Unternehmensvermögen mit anschließender Beförderung in ein Drittland nicht steuerfrei sei. Somit werden in diesen Fällen unentgeltliche Wertabgaben den Lieferungen gegen Entgelt nicht gleichgestellt, obwohl genau das die Vorschrift nach § 3 Absatz 1b USTG im ersten Halbsatz eigentlich vermuten lässt. In seinem Schreiben vertritt das Bundesfinanzministerium die Auffassung, dass eine Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 1b in Verbindung mit § 6a USTG daran scheitere, dass die Lieferung in dem anderen Mitgliedstaat nicht der Erwerbsbesteuerung unterliegen könne, da hierfür eine echte Entgeltlichkeit und nicht nur eine gleichgestellte Entgeltlichkeit vorliegen müsse. Somit sei § 6a Absatz 1 Nummer 3 USTG nicht erfüllt und damit auch keine Steuerbefreiung gegeben. Im Gegensatz zu § 6 Absatz 5 USTG für Ausfuhren muss das Nichtvorliegen der Steuerbefreiung aus § 6 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 5 USTG hergeleitet werden, da der letztgenannte Paragraph wie auch die unionsrechtliche Vorgabe eine Entgeltlichkeit zwingend voraussetzt und diese auch benennt. Im Grunde können Sie aus diesem Schreiben des Bundesfinanzministeriums zwei Erkenntnisse mitnehmen. Zum einen, dass eine gleichgestellte Entgeltlichkeit keine vollständige Gleichstellung mit dem Begriff Entgeltlichkeit bedeuten muss. Und zum anderen, dass die Auffassung des Bundesfinanzministeriums in der Praxis dann an ihre Grenzen stoßen kann, wenn im anderen Mitgliedstaat, in den die Ware gelangt, gegebenenfalls keine Entgeltlichkeit für die Steuerbarkeit von innergemeinschaftlichen Erwerben voraussetzt.
Das kann man sich fast mit der Eselsbrücke merken. Gleichen und selben ist ja, oder dasselbe ist ja nicht das Gleiche, weil Dinge können sich gleichen, aber nicht selben, habe ich mal
gelesen. Ja, es ist bei Auslegungen von Begriffen in Gesetzen immer wieder Diskussionsbedarf.
Definitiv. Ja. Aber die Praxistipps nehmen wir natürlich gerne mit, Alex. Besten Dank für die Zusammenfassung. Und wie gesagt, wenn Sie das Thema in der Praxis haben, schauen Sie sich das BMF-Schreiben an. Das kann im Zweifelsfall in der späteren Betriebsprüfung viel Ärger ersparen. Dann schließen wir schon den Bereich der Umsatzsteuer. Gehen wir in den Bereich der Umwandlungssteuer. Da haben wir nämlich noch ein kleines Thema vom Frank mitgebracht bekommen. Und zwar geht es hier um den Antrag auf Buchwertfortführung nach 21 Absatz 2. Und da kannst du uns erleuchten, Frank.
Ja, ein BfH-Urteil zum Thema Anteilstausch. Und zwar im Privatvermögen, wesentliche Anteile im Privatvermögen. Und der Frage der Anschaffungskostenfortführung. Zunächst mal hat der BfH in dem Urteil gesagt, dass der Antrag auch konkludent gestellt werden kann, da das Gesetz hierfür keine speziellen Vorgaben vorsieht. Das ist jetzt auch schon mehrfach so entschieden worden. Die Finanzverwaltung sieht das auch so. Und im Betriebsvermögen kann man diesen konkludenten Antrag in der Regel aus den Bilanzen ableiten, wenn dort entsprechend die Buchwerte ja in der Schlussbilanz dargestellt werden, beziehungsweise dann bei der einbringenden Gesellschaft, dann gilt der Antrag in der Regel, der Buchwertfortführungsantrag in der Regel als konkludent gestellt. Hier hatten wir aber Anteile einer deutschen GmbH, die in eine spanische Aktiengesellschaft eingebracht worden sind. Also man hatte weder einen Buchwert, noch hatte man eine entsprechende Bilanz nach deutschen Vorschriften, aus denen jetzt irgendwie ein Buchwert oder irgendwelche Anschaffungskosten für das Finanzamt hervorgegangen sind. Und die Antragstellung in solchen Fällen muss ja durch den Einbringenden erfolgen, also sprich durch die hier in Deutschland ansässigen Steuerpflichtigen. Und dieser Antrag wurde eben so nicht gestellt, also zumindest nicht fristgerecht bis zur Abgabe der entsprechenden Steuererklärungen des Einbringungsjahres. Und daher lehnte das Finanzamt eben die Fortführung der Anschaffungskosten ab, besteuerte den Einbringungsgewinn nach § 17 ESTG und hat letztendlich vom BfH Recht bekommen, weil eben der Antrag in der Steuererklärung auch nicht als konkludent gestellt akzeptiert wurde. Schlicht und einfach deshalb, weil das Finanzamt aus den Angaben in der Steuererklärung weder die Anschaffungskosten noch den entsprechenden Einbringungswert ableiten konnte. Die Empfehlung daher, also nicht nur für die Fälle, auch generell, stellen Sie den Antrag ausdrücklich, formulieren Sie ihn extra Schreiben und reichen Sie den Antrag ein, bevor die entsprechenden Bilanzen bzw. Steuererklärungen des Umwandlungsjahres eingereicht werden.
Spart einem viel Ärger und hätte in dem Fall wahrscheinlich auch viel Geld gespart.
Ja, das ist so.
Das nehmen wir gerne mit als Learning. Deshalb schreiben Sie sich das hinter die Ohren, immer lieber einen Antrag stellen, als hinten raus dann in Komplikationen zu laufen. Dann haben wir aus der Ertragssteuer, machen wir wieder einen Themenschwenk, ein ganz schönes Thema, was sich jetzt in Vorbereitung auf die WM eigentlich ganz gut einfügt. Und zwar haben wir ein BfH-Urteil aus März, was jetzt im April veröffentlicht wurde. Und hier geht es tatsächlich um Handgeldzahlungen im Profisport und wie denn die bilanziell beim kaufenden oder handgeldzahlenden Verein zu behandeln sind. Was ist eine Handgeldzahlung für alle, die im Sportbereich oder im Fußballbereich nicht ganz so affin sind? Im Endeffekt, wenn ein Spieler gekauft wird, gibt es ja immer diese Transfersummen, die dann gezahlt werden an den abgebenden Club. Mittlerweile hat sich das aber auch etabliert, dass die Spieler, um die Unterschrift zu erwirken oder ein bisschen Motivation dann in entsprechend diesen Wechsel reinzulegen, ein gewisses Handgeld bekommen. Und das Handgeld kann mittlerweile auch recht üppig ausfallen. Da sind teilweise echt Beträge im zweistelligen Millionenbereich mit dabei. Und da geht es natürlich darum, wie sind denn diese Handgeldzahlungen überhaupt bilanziell zu behandeln? Der Club, der hier in Frage stand, beziehungsweise der geklagt hat, der hat das erstmal als Betriebsausgabe abziehen wollen, also diese Handgeldzahlung. Und das Finanzamt hat sich dagegen gewehrt, beziehungsweise ist der Ansicht gewesen, dass das als Rechnungsabgrenzungsposten auf die Vertragslaufzeit aufzuteilen ist. Dem hat sich das Finanzgericht allerdings nicht angeschlossen. Das Finanzgericht urteilte, dass hier praktisch der Betriebsausgabenabzug gerechtfertigt ist. Und das ging dann von BfH, weil sich das Finanzamt nicht direkt geschlagen gegeben hat. Und der BfH hat das jetzt zurück ans Finanzgericht gegeben, hat sich der Entscheidung des Finanzgerichts auch nicht angeschlossen und hat jetzt hier eine Unterscheidung getroffen. Und zwar, wenn es nämlich um ein Handgeld geht für einen Spieler, den man kauft, der bisher bei einem anderen Verein unter Vertrag stand, dann ist das entsprechend auf die Vertragslaufzeit zu verteilen. Dann hätten wir hier entsprechend zu aktivierende Anschaffungskosten. Insgesamt für dieses, ich nenne es mal immaterielle Wirtschaftsgut Spieler. Man hat ja das Recht, den Spieler für diese Vertragslaufzeit dann einzusetzen. Und macht aber hier eine Unterscheidung der BfH, dass es noch einen anderen Fall gibt, wenn man nämlich einen ablösefreien Spieler hat oder einen Spieler, der bereits bei dem Verein unter Vertrag steht, dann hat man ja keine wirkliche Vertragslaufzeit, die man beim anderen Club dann irgendwie loseisen muss. Und in diesen Fällen sieht der BfH dann tatsächlich das Recht, einen Betriebsausgabenabzug direkt geltend zu machen, weil im Endeffekt hier die Motivation für die Unterschrift geleistet wird und entsprechend nicht auf die Vertragslaufzeit zu verteilen ist, weil im Endeffekt es ist nur eine Unterschrift zu leisten und dieses Handgeld wird dann halt für diesen Akt der Unterschrift gezahlt. In diesem Sinne werden sich viele Bundesliga-Clubs oder generell alle im Sportbereich freuen, wenn sie ablösefreie Spieler dann kaufen können und hier nur ein Handgeld zahlen müssen, weil dann kann man es auch direkt als Betriebsausgabe geltend machen. Der Frank hatte im Rahmen der Vorbereitung noch einen ganz schönen Fall. Ihr hattet das bei einer Bank, da kann man mehr oder weniger die gleichen Schlüsse draus ziehen mit Vorfälligkeitsentschädigungen etc.
Ja, also ich denke, solche Provisionen oder Fees oder Signing-Fees hier in dem Falle, deren bilanziellen Behandlung richtet sich also auch in anderen Fällen danach, ob diese Provision rückzahlbar ist, wenn der Vertrag nicht erfüllt wird. Ne? Also wenn die Provision nur für das einmalige Event der Unterschrift bezahlt wird, klar, dann ist es Betriebsausgabe sofort. Wenn die Provision aber rückzahlbar ist, wenn der Vertrag nicht erfüllt wird, wenn das während der Laufzeit gekündigt wird und die Provision dann rückzahlbar ist, dann ist es meiner Meinung nach anders. Dann spricht eher mehr dafür, die Provision auch auf die Vertragslaufzeit zu verteilen.
Genau, also solange der Link zu dieser Vertragslaufzeit besteht, muss man es entsprechend dann aufteilen. In dem Fall hier hat man natürlich die Aktivierung als immaterielles Wirtschaftsgutspieler und gleich ist dann halt auch im Bankbereich bei Darlehensgeschichten. Also solange man das mit der Vertragslaufzeit oder mit der Laufzeit des Darlehens verlinken kann, spricht schon viel dafür, das dann entsprechend dann auch zu verteilen. Wenn das nicht gegeben ist, kann man sich natürlich freuen und dann die Kosten, wenn es dann möglich ist, direkt geltend machen. Passt ganz gut zur anstehenden WM, die dann auch jetzt in 4, 6 Wochen dann startet. Und ja, das können Sie auf jeden Fall mitnehmen und dann direkt beim Eröffnungsspiel mit dem neu gewonnenen steuerlichen Wissen prahlen. Dann haben wir noch ein zweites Thema aus der Ertragssteuer. Frank, da würde ich dir wieder den Staffelstab zuwerfen. Und zwar, du hast noch ein FG-Urteil zur Organschaft mitgebracht.
Das ist jetzt ein harter Sprung von vom Fußball zur Organschaft, aber ich versuch's mal. Mir ist da ein ganz interessantes Finanzgerichtsurteil aufgefallen, Finanzgericht Berlin-Brandenburg, und zwar zur Einhaltung der Mindestlaufzeit bei einer nachträglichen Anpassung des Ergebnisabführungsvertrages. Dem Urteil lag folgender Fall zugrunde. Eine Mehrheitsgesellschafterin erwarb die Anteile an einer GmbH, also rund 85%, Ende des Jahres 2019 und schloss dann mit der künftigen Organgesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag ab, der eine Laufzeit für die Jahre 2019 bis 2023 beinhalten sollte. Also grundsätzlich mal 5 Jahre. Allerdings konnte der Vertrag im Erstjahr, also 2019, oder wurde nicht durchgeführt, weil es an der Voraussetzung der finanziellen Eingliederung zu Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft gefehlt hat. Man hat also hier das Wirtschaftsjahr nicht umgestellt und damit hatte man im Erstjahr die finanzielle Eingliederung nicht. Und das Finanzamt wollte dann relativ zügig die Organschaft nicht anerkennen, denn letztlich hatte man ja, was Laufzeit und Durchführung angeht, nur 4 Jahre. Die Gesellschaft bediente sich dann aber eines ganz geschickten Kniffs aus meiner Sicht, nämlich sie änderte den Ergebnisabführungsvertrag kurz vor dessen Ablauf Ende 23 und schrieb fest, dass die Geltung erst ab 1.1.2020 sein sollte. Also nicht 1.1.2019, sondern 1.1.2020. Und der Rest blieb unverändert. Das heißt, ab 1.1.25, ab Beginn der Geltung, 5 Jahre Laufzeit. Ja, und damit hatte man einen Zeitraum 2020 bis 2024 und hat die 5 Jahre wieder vollgemacht. Und die entscheidende Frage war eben hier, ist mit dieser Änderung die Mindestlaufzeit als erfüllt anzusehen oder ist das nicht der Fall? Und das Finanzgericht hat das interessanterweise bejaht. Ja, weil es gesagt hat, diese Laufzeitverschiebung ist steuerlich unschädlich und eine Vertragsänderung und vor allen Dingen, weil es eben vor Ablauf des 31.12. erfolgte und auch im Handelsregister eingetragen wurde. Und deswegen sei die Organschaft anzuerkennen. Also Mindestlaufzeit und Vertragsdurchführung seien erfüllt. Allerdings hat das Finanzgericht die Revision zum BFH zugelassen, wegen grundsätzlicher Bedeutung. Das ist wohl noch nicht höchstrichterlich entschieden, dieses Thema. Und man kann auch in der Praxis nur davon abraten, das so zu machen, man geht gleich auf die vollen 5 Jahre von vornherein, um gar nicht diese Diskussion führen zu müssen. Auf der anderen Seite, wenn man in so einer Konstellation ist, könnte sich dieser Kniff eignen, um zumindest zu versuchen, das Ganze zu reparieren.
Ist zumindest mal ein Versuch wert. Wenn man jetzt genau in dieser Diskussion sich befindet, wäre natürlich unsere Empfehlung, Einspruch einlegen, sich ans Verfahren dran zu hängen und dann hoffen, dass der BFH, wenn denn die Revision eingelegt wurde, dann entsprechend zugunsten des Steuerpflichtigen entscheidet, dann hat man zumindest den Fall offen gelassen und kann sich dann noch an der positiven Entscheidung erfreuen.
Ja, also ich denke, dieser Fall ist tatsächlich ein bisschen verunglückt gewesen, aber man hat das hier also zumindest mal auf der ersten Instanz mit Erfolg wieder zurechtgebogen.
Es ist eine kreative Lösung, vielleicht wird es ja belohnt. Schauen wir mal, wenn das BFH-Urteil kommt, dann nehmen wir das gerne nochmal auf. Ja, besten Dank, Frank. Dann schaue ich mal auf die Uhr. Wir sind heute relativ flott unterwegs. Wir sind nämlich schon bei der Statistik des Monats angekommen und da haben wir jetzt eine brandaktuelle OECD-Studie mit leider keinen Überraschungen. überraschenden Ergebnissen, aber dennoch ganz interessant. Und zwar geht es um die Abgabenlast der Länder auf die Löhne und Gehälter. Und kann man sich eigentlich freuen, dass wir nicht Spitzenreiter sind, aber wir sind ganz oben in der Gruppe mit dabei. Wir sind tatsächlich auf Platz 2 gelandet, genau wie vor, ja, was heißt vor? Eigentlich in den letzten Jahren waren wir immer auf Platz 2. Auf Platz 1 liegt da Belgien und Belgien hat aktuell eine Abgabenlast auf Löhne und Gehälter von 52,5%. Aber Deutschland muss sich da leider nicht verstecken. Wir liegen schon bei 49,3%. Und wenn man das jetzt mal mit den letzten Jahren vergleicht, ich habe jetzt nochmal mit 2022 verglichen, weil das ja schon ein paar Jahre her ist und sich da zumindest mal ein bisschen was verändert hat, da lagen wir nämlich mit 47,8% noch 1,5% unter dem aktuellen Wert. Belgien lag hier schon mit 53% etwas höher, das heißt, da ist sogar die Abgabenlast niedriger geworden. Ja, und wenn wir das in den kommenden Jahren von der Veränderung weiter so sehen, dann ja.
Ich denke, wir haben gute Chancen, da die Top-Position zu erreichen, Philipp.
Ja, ich
bin da sehr optimistisch.
Wenn es mit dem Weltmeisterschaftstitel jetzt im Juni nicht klappt, vielleicht klappt es dann da auf der Seite nächstes oder übernächstes Jahr. Generell ist auch ganz spannend, mal in die Nachbarländer zu gucken, also Österreich und Schweiz. Die Österreicher sind knapp hinter uns mit 47%, also die brauchen sich ebenfalls nicht zu verstecken. Aber die Schweiz ist dann natürlich ganz interessant. Die sind nämlich ganz unten auf der Liste, also auf dem viertletzten Platz. Da haben wir nämlich die Schweiz mit 22,9%. Das ist dann schon wesentlich besser, wenn man sich das mal durchrechnet. Und generell, was uns ein bisschen irritiert hat, Kolumbien ist in dieser Liste mit 0% ausgewiesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in Kolumbien gar keine Steuern und Sozialversicherungen bezahlt werden. Aber gut, da kennen sich die Kolumbianer im Zweifelsfall besser aus. Ja, und die USA liegen mit 30% auch relativ weit hinten. Und ja, das zeigt, dass wir eine relativ hohe Abgabenlast haben. Und das ja, ist auch ein Stück weit der Denkanstoß, den wir von der Steuerpolitik haben.
Alles für den guten Zweck, Philipp.
Alles für den guten Zweck, genau. Nee, aber an sich eine ganz spannende Statistik. Wie gesagt, wenn es so weitergeht, sind wir demnächst auf Platz 1. Hoffen wir natürlich nicht, insbesondere mit dem, was in der Steuerpolitik aktuell auf den Tisch geworfen würde. Vielleicht geht es ja dann doch mal in eine andere Richtung und wir werden da mal ein Stück weit runterfallen. Genau, für die nächste Statistik des Monats haben wir schon mal die Statistik des Berufsstandes der Steuerberater rausgesucht. Das kommt dann in der nächsten Folge, da können Sie sich drauf freuen. Da gibt es ein paar interessante Zahlen. Und ja, dann wären wir sogar mit dem Textupdate für Mai durch. Heute mal unter einer halben Stunde, das hatten wir auch lange nicht mehr. Und dann bedanke ich mich bei meinen Mitstreitern, Frank und Alex. Frank, schön, dass du angereist bist.
Gerne, Philipp.
Und Alex, auch schön, dass du angereist bist.
Sehr, sehr gerne.
Und ja, dann bedanke ich mich noch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben fürs Textupdate Mai. Die kleine Verzögerung bitten wir natürlich zu entschuldigen. Die nächste Folge kommt dann wieder pünktlich und dann sehen wir uns schon zur Fußballfolge fürs Textupdate Juni, wenn es dann wieder heißt, das ist Text mir für Kern, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.